war, dass da jemand, als ich reinkam, sehr laut rumgeschrien hat. Und zwar hat er gesagt, sowas hätten die Amerikaner nie gemacht, nur wir Deutsche sind so blöd, sowas zu machen. Und damit hat er eben gemeint, dass wir jetzt unsere Armee so bloßstellen. Und das war dann auch, in die Richtung ging dann auch meine erste Frage an Bernd Poll.
Ist das eine typische Reaktion? Gab es das jetzt öfters? Du bist ja öfters jetzt in der Halle dort.
Also die Intelligenz dieses Besuchers kann ich nicht beurteilen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die Amerikaner auch weniger Grund haben, solche Ausstellungen zu machen. Beispielsweise, um nur einen Punkt herauszugreifen, gab es ein Todesurteil eines amerikanischen Kriegsgerichts im Zweiten Weltkrieg. Es gab aber 20.000 Todesurteile von deutschen Kriegsgerichten. Das ist nochmal so, um den Vergleich und die Größenordnung zu haben. Und vielleicht auch eine Begründung, weshalb solche Ausstellungen notwendig sind.
Aber die Reaktion ist ja durchaus typisch, also weil ich glaube, dass dieses Bild von der sauberen Wehrmacht, das ja auch Thema dieser Ausstellung ist, ein sehr verbreitetes Bild ist. Wie ist das jetzt, wenn du Führung machst mit verschiedenen Gruppen, da kommen ja von Zivis über Schulen bis zur Bundeswehr selber, die ja gestern auch im Marienbad war, unterschiedliche Leute. Also würdest du sagen, dieses Bild von einer sauberen Wehrmacht, die gar nichts mit diesem Vernichtungskrieg, mit diesem Generalplan Ost, wo ja, was weiß ich, 2/3 der Bevölkerung vernichtet werden sollte, dass die Wehrmacht damit gar nichts zu tun hatte, ist dieses Bild noch verbreitet?
Also ich denke, in der breiten Öffentlichkeit kann man davon ausgehen, dass nicht allzu viele Leute bisher sich darüber Gedanken gemacht haben, wer die Verbrechen im Osten eigentlich begangen hat. Seit den 50er Jahren ist das Klischee von der SS, die alle diese Verbrechen begangen hat, gängig. Und damit hat man eigentlich auch früh einen Sündenbock gefunden und musste sich dann über die Beteiligung der Wehrmacht keine großen Gedanken mehr machen. Also beispielsweise selbst Geschichtslehrer, gestern habe ich einen getroffen in der Ausstellung, der hat mir gesagt, dass er bis vor einigen Jahren eigentlich davon ausgegangen ist, dass die Wehrmacht einen sauberen Krieg in Anführungszeichen geführt hat, also dass es sich neben den eigentlichen Kriegshandlungen keine speziellen Verbrechen gegen Juden, gegen Zivilisten, gegen Kriegsgefangene und so weiter zu Schulden kommen ließ. Er wurde dann anderer Meinung, weil er Leser einer großen Wochenzeitung hier in Deutschland ist und die seit etwa 10 Jahren immer wieder Beiträge aus dem Umfeld des Militärgeschichtlichen Forschungsamts veröffentlicht hat, wo dann eine andere Auffassung vertreten wurde und das hat ihn überzeugt und jetzt ging er in die Ausstellung und will auch nächste Woche mit seiner Schulklasse kommen. Und ich denke, also selbst wenn jemand wie er, der Geschichte studiert hat, lange an diesem Bild gehangen hat, muss man davon ausgehen, dass die Öffentlichkeit sehr weitgehend auch diese Auffassung geteilt hat.
Ist dieses bestehende Bild dann auch der Grund dafür, dass diese Ausstellung so massiv auftritt? Also es sind über 100 Stellwände, es gibt unzählige Fotos von metergroßen bis ganz kleinen, die belegen, dass die Wehrmacht an allen Verbrechen aktiv und als Gesamtorganisation beteiligt war. Muss man so massiv auftreten, um das zu beweisen? Ist da noch so ein starker Rechtfertigungsdruck da?
Die Sache ist natürlich immer die, man kann Behauptungen in den Raum stellen, aber die Leute wollen dann auch Beweise sehen. Also sich nur hinzustellen und zu sagen, die Wehrmacht hat diese Verbrechen begangen, genügt nicht. Man muss, wenn man dann eine Ausstellung macht, möglichst dann noch eine Vielzahl von Dokumenten vorführen, die auch beweist, dass es tatsächlich so war, wie man das sagt. Und dann bläht sich natürlich die Zahl der Exponate entsprechend auf.
Die Ausstellung ist in drei, also es sind drei Beispiele, die ihr euch für diese Ausstellung oder für eure Beweisführung quasi herausgenommen habt. Das eine ist der Partisanenkrieg in Serbien, dann die dreijährige Besatzung Weißrusslands und dann noch die 6. Armee auf dem Weg nach Stalingrad. Das ist die Armee, die ganz besonders für diesen Mythos des würdevollen Soldaten steht, distanziert von Hitler und gleichzeitig dann eben von ihm verheizt oder verraten, wie auch immer, aber eben die aufrechten Soldaten in der Wehrmacht. Ich habe ein paar Töne rausgesucht. Wir wollen uns jetzt nochmal kurz über diese 6. Armee auf dem Weg nach Stalingrad unterhalten, weil du heute Abend in der Universität einen Vortrag zu dem Thema hältst, also auch zum Teil dieser Ausstellung. Hören wir mal rein in einen Ton von Radio Moskau vom Januar 1943. Es ist aus einem Nachrichtenblock und es wird zitiert, ein deutscher General, der jetzt auch erkennen muss, dass die Armee, 6. Armee in Schwierigkeiten kommt. Und da kommt auch schon was rüber von diesem Stalingrad-Mythus.
Dittmar stellt fest, dass sich die Lage bei Stalingrad für die Deutschen sehr zugespitzt hat. Der Kampf, den die Truppen des Generalobersten Paulus führen, sagt er, ist ein Kampf mit dem Rücken an der Wand.
Ja, der Kampf mit dem Rücken an die Wand. Es geht zwar bei deinem Vortrag nicht um Stalingrad, aber um den Weg nach Stalingrad. Und diese 6. Armee, die dann in der Nachkriegszeit und in der Literatur, oder es gibt ja auch Filme über Stalingrad, sehr heroisiert wurde. Was wirst du denn uns oder den Leuten, die zu diesem Vortrag gehen, erzählen können?
Wir haben die 6. Armee vor allem wegen dieses Stalingrad-Mythos zum einen ausgesucht als Thema der Ausstellung, zum anderen aber auch, weil es sich bei der 6. Armee um eine typische Fronttruppe handelte. Und es geht ja immer noch die Meinung um im Volk, dass die vor allem auch von ehemaligen Kriegsteilnehmern gern verbreitet wird, dass die Verbrechen, die man heute nicht mehr leugnen kann, im Rücken der kämpfenden Truppe begangen wurden, durch die SS hauptsächlich, und dass man an der Front von diesen Dingen nichts erfahren hat und mit ihnen auch gar nichts zu tun hatte. Es ist uns aber gelungen zu zeigen, dass selbst eine Truppe wie die 6. Armee, die immer wirklich an der Front auch war, dort allerdings natürlich nicht immer gekämpft hat, sondern die Schlachten, die fielen ja ziemlich schwerpunktmäßig aus, sodass dann auch Wochen und Monate überhaupt nicht viel passiert ist. Und in dieser Zeit sind genau die Verbrechen, die man der Wehrmacht anlastet, diese spezifisch nationalsozialistischen Verbrechen, die Beteiligung am Holocaust, die selektive Dezimierung der slawischen Bevölkerung, die Erschießung von Kriegsgefangenen, auch im Bereich der 6. Armee sehr wohl vorgekommen. Also ich denke, man kann am Beispiel dieser Armee zeigen, dass dieses Klischee von hinten und vorne an der Front einfach nicht den Tatsachen entspricht.
Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, das für dich auch sehr beispielgebend ist, also für diese Verquickung von Sicherheitsdienst zum Beispiel und der Wehrmacht oder SS?
Also bei den ganzen Massakern, die die SS an den Juden in der Ukraine vorgenommen hat, war in der einen oder anderen Form die 6. Armee immer beteiligt. Teilweise indem Soldaten freiwillig oder auf Anordnung ihrer Vorgesetzten an Erschießungen von Juden teilgenommen haben. Teilweise indem die Kommandanten von Kriegsgefangenenlagern den Sicherheitsdienst in die Lager hineinließen, ihnen die Juden übergeben haben, die kommunistischen Funktionäre übergeben haben. Und was mit denen passiert ist, das wusste man sehr genau. Ich finde es sehr symbolhaft, dass beispielsweise als die 6. Armee in Schitomir lag, die eine gemeinsame Telefonzentrale mit dem Sicherheitsdienst hatten. Wer also den Sicherheitsdienst von außerhalb anrufen wollte, musste das über die Vermittlung der Armeezentrale tun.
Es gab sehr viele öffentliche Hinrichtungen. In der Ausstellung ist mir aufgefallen, das war zum Beispiel von dem Oberbefehlshaber von Reichenau, eine Bemerkung, der sich über diese öffentlichen Hinrichtungen dazu äußert und er Angst hat um die Verwilderung der Truppe durch diese Hinrichtungen, die da begeistert hingegangen sind, Fotos gemacht haben, das gefilmt haben und so weiter. Und sein Problem war aber jetzt weniger, was dort passiert ist, sondern eben die Verwilderung der Truppe, und man müsste ordentliche Befehle geben, damit das ordentlich abläuft. Das ist so typisch auch für die Haltung der Generäle.
Also das, was du jetzt erwähnt hast, das war nicht nur eine Bemerkung des Generals, sondern das war ein Armeebefehl. Das heißt, das war für die ganzen unterstellten Einheiten etwa 200.000 Mann bindend. Und wenn der Oberbefehlshaber einer so großen Armee Befehle speziell zu diesem Thema erlässt, ist es natürlich klar, er tut das nicht ohne Grund, er hat Besseres zu tun, als nichtige Sachen von sich zu geben. Es war eine Notwendigkeit, weil sich immer wieder gezeigt hat bei diesen Judenerschießungen, dass die Truppe da freiwillig hingegangen ist, teilweise auch freiwillig mitgeschossen hat. Diese SD-Kommandos waren ja ziemlich klein, die waren ständig auf Verstärkung angewiesen. Und dass da also gewisse Zustände von Mordlust und so weiter sich verbreitet haben. Es gab einen regelrechten Exekutionstourismus, wenn Soldaten erfahren haben, 50 Kilometer weiter ist eine Aktion angekündigt und sie hatten gerade dienstfrei, was es ja auch im Krieg gab. Dann haben die sich Mitfahrgelegenheiten organisiert, sind dahin gefahren, haben zugesehen, teilweise mitgeschossen und eben diese freiwillige Beteiligung war der Stein des Anstoßes für von Reichenau, nicht die Beteiligung. Er hat nämlich in diesem Befehl ausdrücklich gesagt, wenn ein Kompaniechef beispielsweise anordnet, dass seine Männer an dieser Erschießung teilnehmen müssen, sollen, dann ist dagegen nichts einzuwenden. Und es soll auch nicht fotografiert werden, was auch sehr häufig getan wurde. Die Ausstellung lebt hauptsächlich von solchen Privatfotos von Lanzern. Es sollte nicht in Deutschland der Eindruck entstehen, dass im Osten etwas Fürchterliches geschehe und etwa noch innenpolitischen Oppositionsströmungen dadurch Material geliefert werden.
Mhm. Ihr berichtet ja auch dann darüber, dass diese Materialien dann schon während der Zeit in der Ukraine oder in Russland vernichtet wurden, als Material, um als Material dann nicht mehr verwertbar zu sein für die Zeit nach dem Krieg. Ich wollte jetzt nochmal einen Ton einspielen von einem anderen Oberbefehlshaber nach Reichenau, nämlich Generalfeldmarschall Paulus. Und das ist ein Name, den alle mit Stalingrad verbinden. Es ist ein Ton vom Sender Freies Deutschland und Generalfeldmarschall Paulus äußert sich da über die Gründe, warum Generäle sich dem Nationalkomitee Freies Deutschland anschließen und er ruft in diesem Auszug, jetzt nicht den er hört, aber in diesem Teil dieser Rede dazu auf, die Waffen auch gegen die eigene Regierung zu richten. Interessant ist jetzt eher der Schluss über seine Einschätzung dessen, was auch unter seinem Oberbefehl im Bereich der 6. Armee passiert ist.
Es handelt sich um einen von Hitler mitten im Frieden vom Zaune gebrochenen Raub- und Eroberungskrieg, wie die Welt noch keinen sah, der noch dazu mit Methoden geführt wird, die gleichfalls völlig einmalig sind in der bisherigen Weltgeschichte.
Völlig einmalig in der bisherigen Weltgeschichte und es ist Hitlers Krieg, der da geführt wird, das finde ich schon ziemlich schräg. Also er als Oberbefehlshaber, der jetzt im Nachhinein davon spricht, dass die Methoden unheimlich sind, aber er natürlich da mittendrin kein kleines Rädchen war.
Also mit dieser Bemerkung von Paulus spielt er wahrscheinlich auf seinen Vorgänger von Reichenau an. Von Reichenau war es, der die 6. Armee auf die Linie von Hitler gebracht hat, den Krieg im Osten als Vernichtungsfeldzug zu führen. Der Ausdruck Vernichtungskrieg, übrigens der Titel unserer Ausstellung ist, der stammt von diesem Oberbefehlshaber der 6. Armee. Das haben wir nicht erfunden, sondern der hat selbst diesen Krieg als Vernichtungskrieg bezeichnet. In einem dieser Befehle, das möchte ich kurz vorlesen, forderte er seine Truppe auf. In Hinsicht auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine sagte er, sie solle Mittel zur Vernichtung dieser Mörder anwenden, die weder unserer Art entsprechen, noch jemals von deutschen Soldaten gegen eine feindliche Bevölkerung angewendet worden sind.
Soweit also die Haltung des Oberbefehlshabers dieser sogenannten sauberen Wehrmacht. Wie gesagt, diese Ausstellung im Marienbad, Vernichtungskrieg, jetzt haben wir den Ton da doch nochmal drunter gehabt, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944 ist noch bis zum 11. Februar im Marienbad zu sehen. Dort von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, kostet Eintritt 7 Mark, für Erwachsene ermäßigt 5 Mark, Gruppen 1 Mark, man kann auch Führungen machen. Jetzt nochmal der spezielle Hinweis, wer sich auch für dieses Thema der 6. Armee interessiert, heute Abend gibt es einen Vortrag unter dem Thema Träger einer unerbittlichen völkischen Idee, die 6. Armee auf dem Weg nach Stalingrad von Bernd Boll, den ihr hier gerade in dem Interview gehört habt, heute Abend um 20 Uhr in der Universität in Freiburg im Hörsaal 1010, also Hörsaal 1010 in der Universität. Und mehr Details gibt es möglicherweise noch bei uns am Freitagmorgen, also im Tagesinfo bei uns. Nochmal Entschuldigung für die technischen Unebenheiten, aber das sind die Tücken dieses nicht kommerziellen freien Radios. Also Ausstellung heute Abend, Bernd Boll, die 6. Armee auf dem Weg nach Stalingrad, Hörsaal 1010.